Du hast dich krumm gelegt für andere, aber die haben das nicht belohnt. Du hast Überstunden gemacht und dein fieser Kollege ist befördert worden. Du hast Kinder erzogen und jetzt rufen sie noch nicht einmal an, wenn du Geburtstag hast. Du hast viel Gutes getan, aber du hast nichts Gutes geerntet. Und mir ist so, als ob der Herr mir sagen würde, dieses Blatt wendet sich jetzt, jetzt ändert sich das alles und deine Ernte steht bevor, preis dem Herrn. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei uns im Blick in die Bibel. Freue mich. Amen. Preis dem Herrn. Jetzt, du tust Gutes und es wird nicht honoriert. Das ist frustrierend. Stell dir mal vor, du bist ein hoher Beamter und du kriegst mit, dass der Bundeskanzler ermordet werden soll. Von seinen Leibwächtern. Aber du kannst jetzt nicht zum Bundeskanzler gehen, weil nämlich diese Leibwächter vor ihm stehen und dich nicht hinlassen. Wenn du zu ihm sagst, Herr Kanzler, ein Attentat ist am Laufen, dann sorgen die dafür, dass dir was passiert, bevor ihm was passiert. Also was machst du jetzt? Oh, du hast Kontakte zur Frau vom Kanzler. Denn die Frau des Kanzlers ist zufällig dein Ziehkind. Die hast du erzogen. Und irgendwie, weil sie so besonders schön ist, ja, hat der sie geheiratet, konnte nicht widerstehen. Ja. Jetzt geht er also zu seinen Verwandten und sagt, du, wenn ihr mal wieder allein seid, pass auf, muss schnell passieren, dann sag ihm, dass ein Anschlag auf ihn verübt werden soll. Du hängst dich da rein, dass der sein Leben behält. Und tatsächlich, sie flüstert es ihm auf dem Kissen eines Tages zu, der und der, die haben was gegen dich, die wollen dich umlegen. Und es wird geprüft vom MAD und vom Geheimdienst ganz allgemein, ja, was es da alles gibt. Und sie stellen fest, ja, tatsächlich, es ist richtig, du hast recht gehabt. Du hast also dem Kanzler das Leben gerettet, das ist doch wunderbar. Da wäre doch mindestens jetzt ein Orden drin, oder? Oder eine Beförderung als Frühstücksdirektor in irgendeinen Staatsbetrieb, dass du versorgt bist für den Rest deines Lebens. Irgendwie sowas müsste doch jetzt drin sein. Aber die vergessen es einfach, die übersehen es einfach. Dir wird nichts Gutes getan. Es ist tatsächlich in der Bibel so passiert. Einem Mann namens Mordecai, der jetzt nicht nur einem Kanzler eine Mittelmacht, sondern dem Kaiser eigentlich der Großmacht Persien seiner Zeit, Babylon und so, das Leben gerettet hat. Aber dem ist nichts widerfahren, nichts Gutes widerfahren. In Kapitel 2, Vers 26 vom Buch Esther kannst du nachlesen, das wurde vor dem König in die Chronik aufgeschrieben, damit er es nicht vergisst. Aber er hat es dann doch vergessen. Aber es führt noch jemand eine Chronik. Nämlich der Herr. Ja, das wissen wir aus Matthäus Kapitel 6. Da heißt es, dass du im Verborgenen deine gute Tat tust, du im Verborgenen etwas gibst oder beten tust und der Vater, dein Vater, der im Verborgenen sieht, der wird dir vergelten. Ja, aber was ist jetzt los? Diesem Mordecai ist nichts Gutes widerfahren. Im Gegenteil, pass auf, was passiert. Das war jetzt Kapitel 2, Vers 26. Jetzt kommt Kapitel 3, Vers 1, gleich der nächste Vers. Im nächsten Vers dieses Buches wird ein elender, manipulativer, eitler, hochmütiger, stolzer Blender zum Generaldirektor gemacht, zum obersten Chef. Also nicht du, der Überstunden gemacht hat und der sich das Kreuz krumm gebuckelt hat für die Firma, sondern dein fieser Kollege, der besonders gut reden kann, aber ansonsten nichts dahinter ist, der wird zum Abteilungsleiter über alle anderen Abteilungsleiter, also zum Direktor, gemacht. Nicht du, sondern der. Der hat nichts gemacht, außer dem König auf der Tasche zu liegen. Du hast ihm das Leben gerettet und es ist der befördert worden und nicht du. Du arbeitest, machst Überstunden, machst alles Mögliche für deine Familie vielleicht, pflegst die Angehörigen. Keiner deiner Geschwister macht da was. Ja, pflegst deinen Vater oder die Mutter, sondern es bleibt alles an dir hängen. Du machst und tust und niemand dankt es dir. Niemand dankt es dir. Aber es wurde vom König in die Chronik geschrieben. Und der König, bei dem es für uns zählt, ist natürlich der Herr. Keines deiner guten Taten ist vergessen, sondern du wirst deine Ernte einfahren. Das ist ganz einfach so. Aber es ist für den Mordecai jetzt nicht leicht, zu sehen, wie ein Blender, ein böser Mensch, genau genommen, ein boshafter Mensch, wie der befördert wurde. Über ihn und er leer ausgeht. Also da könntest du schon mal verstehen, dass der jetzt keine Lust mehr hat, hier sich ins Zeug zu legen und gute Arbeit zu machen, Leistung zu bringen. Eigentlich, wäre verständlich, sagen wir immer Namen. Oder diese Familie da, die dich immer so ausnutzt, mal einfach links liegen zu lassen, denen mal zu sagen, bei Gelegenheit, ja, was du wirklich von denen denkst. Du dürst nur nicht vergessen, dass der Herr das auch sieht und du musst mit ihm rechnen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Mordecai in dem Moment sich gedacht hat, was ist jetzt bitte hier los? Und dann hat er allerhöchstwahrscheinlich sich getröstet im Herrn, seinem Gott. Wie hat er das gemacht? Naja, er hat an Asaf zurückgedacht. Asaf, wir erinnern uns, oder für diejenigen, die es nicht wissen, Asaf war ein Lobpreisleiter in der Gemeinde von David. Neben Heman und Jeduthun war Asaf ein Lobpreisleiter, ein Psalmist. Es war einer, der Lieder geschrieben hat, diese, die wir heute noch singen. Ja, manche von den Liedern. Er hat 12 Psalmen geschrieben. Er war außerdem Prophet. Also der hat die Gegenwart Gottes gekannt. Der hat Gott gekannt. Der hat die Schau Gottes gehabt. Der hat inspiriert gedichtet. Der hatte eigentlich was laufen für sich. Und der, kannst du in Psalm 73 nachlesen, der hat nicht mehr gewusst, was er jetzt vom Leben halten soll. Weil nämlich er gearbeitet hat und gemacht und getan hat. Aber wenn er bei der Bandprobe mal einen falschen Ton gesungen hat, hat der König sofort alles still werden lassen und hat gesagt, Asaf, das war falsch. Asaf sagt, jeden Morgen ist meine Züchtigung da. Jeden Morgen werde ich dumm angemacht von irgendjemandem, von irgendeinem Chef, von einem Kollegen, obwohl ich Leistungsträger bin. Und dann hat er geschaut, auf die Gottlosen geschaut und hat gesehen, dass es denen gut geht. Die müssen sich wenig anstrengen und die werden auch noch reich. Und die sind nie krank, sondern immer gesund. Ihr Leib ist wohlgenährt, steht da. Und so wird er neidisch. Er wird neidisch auf die, denen es besser geht als ihm. Er macht was Richtiges und andere, die sind boshaft, die nehmen sich Freiheiten raus, was er nie machen würde. Und denen gelingt es. Denen gelingt es einfach. Denen gelingt es einfach. Und er wird so sauer, dass er wird wie ein Tier. Also er sagt das selber, das sagt nicht ich, ja, sondern das sagt er selber. Er ist so sauer geworden, dass er sich gedacht hat, ey, das ist nicht richtig und überhaupt. Ja, und hat Gott mit schrägen Augen angeschaut. Und dann ist er aber in den Tempel gegangen und hat nachgedacht. Und wahrscheinlich ist ihm dabei Galater Kapitel 6, Vers 9 eingefallen. Gut, es hat ungefähr 1000 Jahre gedauert, bis das geschrieben worden ist, aber das Prinzip ist ja in der Bibel im Alten Testament auch da. Und zwar, Vers 7 und 2 davor heißt, irrt euch nicht, was der Mensch sät, wird er ernten. Wer aufs Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Deswegen, und ich lese es euch vor, was da steht. Deswegen lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Sag mal, wenn. Reicht schon, mir musst du gar nicht sagen. Wenn wir nicht ermatten. Wenn. Du musst dazu dranbleiben, beim Gutes tun. Und dich nicht von der Wohlfahrt böser Menschen beirren lassen. Al Capone, dem ging es auch eine Zeit lang richtig gut. Du, der war der König der Welt. Der war der King of Chicago. Der war beliebt. Der hat den Leuten ja nur gegeben, was sie wollten, ja. Alkohol zur Prohibitionszeit, Frauen und so, lauter so Zeugs, ja, der gibt den Leuten nur, was sie wollen. Er ist also wirklich eigentlich ein Wohltäter gewesen, zumindest in seinen eigenen Augen. Bis er es dann aber mal eines Tages übertrieben hat und sich Freiheiten rausgenommen hat, bis er angefangen hat, Sachen illegal zu machen. Und dann, schau, dann ist die Stunde gekommen für den Bösen. Das ist dem Asaf auch gekommen. Irgendwann holt das Böse den Bösen ein und dann geht es abwärts mit ihm. Und irgendwann holt das Gute den Guten ein und dann geht es aufwärts mit ihm. Und das ist deine Stunde, preis dem Herrn. Zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Und ich lese euch, weil es so schön ist, noch ein Kapitel 6 vor. Also nicht das Ganze, sondern ein Vers oder zwei aus Hebräer. Hebräer, Kapitel 6, Vers 10. Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, da ihr den Heiligen gedient habt und dient. Gott ist nicht ungerecht, dein Werk zu vergessen. Du hast Gutes getan, das wird sich auszahlen. Früher oder später werden dir gute Sachen passieren. Und die Liebe, die du für seinen Namen bewiesen hast, und es ist dir nicht vergolten worden, der Herr sieht es und er wird dich dafür belohnen. Und das ist ganz wunderbar. Egal, was andere tun oder nicht tun, früher oder später wird eine Ernte kommen und es kann niemand verhindern. Niemand kann es verhindern, dass dir Gutes widerfährt. Ich muss nur ganz kurz was zu diesem Haman, zu diesem Kollegen, der jetzt an Mordecais Stadt befördert worden ist, zu dem muss ich noch was sagen. Mordekai ist aus der Familie von Kisch, dem Benjaminiter, so wie der König Saul. Also der kommt eigentlich aus der königlichen Linie, Mordekai. Und er verhält sich königlich, er verhält sich verantwortungsbewusst, er macht das Richtige zur richtigen Zeit. Das ist wunderbar. Eine verlässliche, zuverlässige Person, die dem Chef auch noch das Leben rettet. Ja, also fantastisch. Dieser Haman, der an seiner Stelle befördert worden ist, der war ein Agagiter, ein Mann aus Amalek. Das war ein Amalekiter, der vom König der Amalekiter, nämlich Agag, abstammt. Jetzt, wenn du in der Bibel schon mal was über die Amalekiter gelesen hast, dann weißt du, dass die Israeliten gehasst haben mit allem, was in ihnen war. Dass die geschädigt haben, wo sie nur konnten. Also das sind Leute, mit denen du nicht zurechtkommst. Du kannst machen, was du willst. Es ist nie genug bei diesen Leuten. Du kannst denen entgegengehen, du kannst denen hier den Ölzweig entgegenstrecken, die Friedenstaube hinschicken. Die lassen sich einfach nicht drauf ein. Sie wollen deinen Untergang, sie wollen deine Vernichtung, sie hassen dich. Einfach weil du du bist. Einfach weil du du bist und weil sein Name über dir genannt ist. Solche Leute gibt es tatsächlich. Und stell dir mal vor, der wird jetzt auch noch zu deinem Chef gemacht. Es ist buchstäblich die Hölle auf der Arbeit, was du dann erlebst. Davon kannst du ausgehen. Der hat dich und deine Volksgruppe auf dem Kieker. Oh, es wird schwierig, es wird schwierig. Und dann gibt es aber auch noch diese alte Weissagung aus dem 4. Buch Mose. Es ist Kapitel 24, Vers 7. Da weissagt der Prophet Bileam, dass die Israeliten und der König Israels größer sein wird als Agag. Steht da. Und Agag ist ja der König der Amalekiter. Also in anderen Worten, da steht, dass die Israeliten immer die Chefs sein werden von den Amalekitern. Das ist hier geweissagt. Und jetzt stell dir mal vor, du bist Mordekai und weißt alle diese Dinge. Du stammst von der königlichen Familie ab, von der königlichen Linie des Kisch. Eigentlich, ja, wenn alles in Ordnung gewesen wäre, wenn Saul nicht so ein Narr gewesen wäre, dann wärst möglicherweise du jetzt König. Es ist absolut möglich. Und vom Charakter her wäre ja Königsmaterial, absolut, ja. Verantwortungsbewusst und so weiter, wie du ihn brauchst. Und dieser Amalekiter, dieser Agagiter, der ist, wie die immer sind, rachsüchtig, boshaft, stolz. Und weil nämlich er gemerkt hat, dass Mordekai, sein Untergebener, ein Jude ist und er die Juden nicht leiden kann, er die Juden hasst, deswegen ist er übereingekommen, er wird alle Juden im ganzen Persischen Reich umbringen lassen. Und der König war so blöd und hat dieses Gesetz auch noch unterschrieben. Also das ist katastrophal. Stell dir mal vor, du hast einen Vorgesetzten, der nicht nur dich feuern will, sondern dafür sorgen will, dass alle aus deiner Familie wirtschaftlich und familiär und überhaupt in diesem Land, in dieser Gegend keinen Fuß auf den Boden kriegen. Der telefoniert rum und sagt, hey, du beschäftigst doch den und den aus der Familie des Kisch. Ganz schlechte Leute. Du, wenn du meinen neuen Auftrag haben willst, meinen Millionenauftrag, wenn du willst, dass ich dir den gebe, dann musst du den entlassen. Ja, können wir drüber reden. Und auf diese Art und Weise schadet er den Leuten, wo er nur kann. So ist er drauf. Und unser Mordekai sitzt da und sagt, ich habe dem König das Leben gerettet. Habe nichts dafür bekommen, noch nicht mal einen chinesischen Plastikorden. Bin überhaupt nicht belohnt worden. Im Gegenteil, mein größter Feind wird über mich befördert. Im nächsten Vers. Also falls jemals irgendwie jemand Grund gehabt hätte zu zweifeln an der Güte Gottes und so, dann wäre Mordekai ein Kandidat, sage ich jetzt mal. Ich würde verstehen. Ja, Leute kommen zu mir und sagen, für mich ist gebetet worden, ich bin nicht geheilt worden. Das kann nicht Gottes Wille dann sein, dass ich geheilt werde oder so Zeugs. Ja, ich habe gegeben, aber ich habe nichts geerntet und so weiter. Solche Sachen kommen ständig. Diese Versuchungen, die gibt es, die sind real. Und wir sehen, dass die auch in der Bibel real waren, bei den besten Leuten real waren. Mordekai war einer der besten Charaktere in der ganzen Bibel. Und dem wird jetzt hier dermaßen heimgeleuchtet, mit dem wird jetzt so Schlitten gefahren. Üble Sache. Was machst du in so einer Situation? Du gehst zurück zu Galater Kapitel 6 und Vers 9. Ich lese es euch nochmal vor, damit wir es auch nicht vergessen. Lasst uns im Gutes tun, nicht müde werden. Mordekai hat jetzt keine Lust mehr, Gutes zu tun. Er hat jetzt auch Lust, ja, mal krank zu feiern. Wisst ihr, es gibt Vorgesetzte, die in deren Abteilung, da herrscht immer ein hoher Krankenstand. Also ich hatte schon Chefs, da war die Hälfte seiner Abteilung war krank, weil sie den nicht leiden konnten. Die haben nur noch eine Möglichkeit gesucht, jetzt hier nicht auf die Arbeit gehen zu müssen. Solche Leute gibt es. Und dann hast du natürlich keine Lust mehr, hier Gutes zu tun. Aber Mordecai hat trotzdem weiterhin Gutes getan. Er ist weiterhin dran geblieben. Oh Mann, es ist Charaktergröße. Wenn du in derselben Situation bist, pass auf, was mit Mordecai weiter passiert ist. Das ist alles wichtig für uns und es ist sehr, sehr ermutigend. Es ist sehr ermutigend. Denn Gott, der sieht im Verborgenen. Er sieht, wer dir schaden will. Und er wird es so hindrehen, dass der, der dir schaden will, dich zum Schluss ehren muss. Aber dafür musst du dabei bleiben. Dafür dürst du nicht müde werden, ihm Gutes tun. Okay, lass uns schauen, was weiterhin passiert ist. Oder lass mich vielleicht noch ein paar Verse aus Psalm 73 zitieren, was so schön ist. Dem Bösen geht's gut, heißt in Vers 12. Immer sorglos sind sie und erwerben sich Vermögen. Ja, während er Überstunden macht, kriegt es der andere quasi umsonst. Ich werde geplagt den ganzen Tag, meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Aber irgendwann wendet sich das Blatt. Unser Asaf jetzt mal wieder, der ist im Tempel und er fängt jetzt an nachzudenken. Ist er als Lobpreisleiter, wo er eigentlich auf der Bühne steht und Gott lobt und drüber singt, wie gut Gott ist und wie fair Gott ist und was für ein segnender Gott Gott ist. Der steht jetzt da wie ein Ochs und kann nicht mehr singen, weil er so sauer ist, weil er neidisch ist auf die Gottlosen, weil es denen gut geht und die reich sind und er immer noch nichts irgendwie auf den grünen Zweig gekommen ist. Und er sagt, ja, da gab es doch schon mal eine Familie in der Nachbarschaft, die böse war, aber viel verdient hat. Was ist eigentlich mit denen passiert? Die habe ich schon wieder vergessen. Ja, warum? Oh, weil die zum Schluss ausgerutscht sind. Weil die zum Schluss in ihrem Übermut, weil ihnen immer alles gelungen ist, angefangen haben, illegale Sachen zu machen. Die waren nicht mehr zuverlässig, sondern die haben Kurven geschnitten, die haben Bestechungen hier verabreicht an der richtigen Stelle und plötzlich kam alles raus und plötzlich wurden die enteignet, plötzlich mussten die ins Gefängnis. Ha, sie sind ausgerutscht auf ihrem Weg. Und dann hat er an andere gedacht, an David hat er gedacht, der eigentlich auch alles richtig gemacht hat, der vor seiner eigenen Familie zum König gesalbt worden ist, als 15-Jähriger. Was hat die Familie gemacht? Hat sie dann irgendwie sich hingekniet vor ihn auf ein Knie und hat gesagt, o König, für uns? Im Gegenteil, die haben ihn kritisch angeschaut, nachdem Samuel ihn gesalbt hat und haben ihn wieder zurückgeschickt auf die Weide. Brauchst du gar nichts einbilden, nur weil dich der Prophet gesalbt hat. Schau wieder, dass du an die Arbeit kommst. Geh wieder zu den Schafen. Und wisst ihr, was David gemacht hat? Er ist zu den Schafen gegangen und hat sich dort bewährt. Und dann hat der Vater ihn eines Tages gesandt, um seinen Brüdern, seinen boshaften Brüdern, seinen missgünstigen Brüdern Proviant zu bringen. Seine Brüder haben ihn geschimpft, der Älteste hat ihn ausgeschimpft dafür, dass er überhaupt kam. Aber wir wissen, was dann passiert ist. David war im Kleinen treu und als dann Goliath ankam, hat er gesagt, ich löse dieses Problem für euch. Und dann hat er dieses Problem für euch gelöst, also für Israel gelöst seinerzeit. Und da hat sich das Blatt gewendet. Der Missverstandene, der Unterdrückte, der Nichtbeachtete, der wurde plötzlich zum nationalen Helden. Über Nacht, an einem Nachmittag. Er hat irgendwann zwischen 12 und 3 wahrscheinlich. Vom Niemand zum gefeierten Helden Israels. Also nicht schlecht. Aber was ist dann passiert? Hat der König ihn belohnt? Jo, der hat ihm einen chinesischen Plastikorden umgehängt. Du bist der größte David, wunderbar. Aber innerhalb kürzester Zeit ist er neidisch geworden. Saul. Und obwohl David nur gemacht hat und gut gemacht hat, was der König gesagt hat, hat der König ihn trotzdem verfolgt, weil er gesagt hat, er will König werden an meiner Stadt. An meiner Stelle will der König werden. Das ist nicht richtig. Das ist ein Rebell, hinweg mit ihm. Und dann musste David davonlaufen. Also selbe Situation, nur in grün. Ja? Mordecai, David, Jesus selber ja im Grunde genommen auch. Seine eigene Familie hat zunächst nicht an ihn geglaubt, bis später dann in seinem eigenen Dorf Nazareth hat man versucht, ihn zu lynchen, lauter so Zeug. Also es ist nichts Neues, wenn du Gutes tust und nicht schnell dafür belohnt wirst. Aber wichtige Sache, das erste Prinzip haben wir jetzt schon mal erkannt. Zwischen Saat und Ernte vergeht Zeit. Saat geht schnell, gute Tat ist schnell getan, aber bist du dann, was du dafür bekommst, das macht der Herr dann zu seiner Zeit. Wir werden ernten zur rechten Zeit. Es ist nicht nur die Zeit, die du gerne hättest, sondern Gott schaut, er hat einen großen Überblick und er wird dich dann segnen, wenn es Zeit ist, wenn alles richtig ist, wenn die Situation passt. Er will nämlich nicht nur dich segnen, sondern er denkt auch noch an alle anderen um dich herum, dass sie zusammen mit dir gesegnet werden. Und da musst du manchmal ein wenig Geduld haben. David hatte 10 Jahre Geduld, bis er König wurde, aber dann war er König. 40 Jahre lang. Und bei Mordecai war es so ähnlich. Der schiebt jetzt halt so weiter Dienst, macht, was zu tun ist, nicht besonders begeistert, aber er macht es immer noch gut. Und dann passiert was. Es vergehen jetzt 4 Kapitel. Also 3, 4, 5 und jetzt sind wir im 6. Kapitel. Interessanterweise hat es ungefähr 4 bis 6 Jahre gedauert, bis das passiert, was ich jetzt erzähle. Also zuerst war es so, dass er dem Mann das Leben gerettet hat, aber nichts dafür bekommen hat. Und jetzt plötzlich, 4 bis 6 Jahre später, kann dieser König eines Nachts nicht schlafen. Nicht nur der Teufel, sondern auch Gott verursacht manchmal Schlaflosigkeit. Strategische Schlaflosigkeit. Der wacht auf. Damals gab es keinen Fernseher und Internet und so weiter auch nicht. Also was hat er gemacht? Er hat sich die Chronik bringen lassen und hat sich daraus vorlesen lassen. Was alles passiert ist an merkwürdigen Dingen, des merkenswürdigen Dingen in seinem Reich. Und irgendwann kommen sie dann drauf, da gab es also 2 Leibwächter, die wollten den König töten, aber ein Mann namens Mordecai hat es verhindert. Und der König denkt sich, Mordecai, wie haben wir den belohnt? Was hat er dafür bekommen? Und dann lesen sie und staunen und studieren und es dauert einige Zeit. Sie schauen also nach, dass sie sich nicht vertun und nach einigen Stunden kommen sie zum König und sagen, es ist ihm nichts Gutes getan worden. Er ist nicht belohnt worden. Ah, jetzt ist es beim obersten Chef angekommen. Das kann ich nicht machen. Ich kann den nicht einfach leer ausgehen lassen. Und dann kommt auch schon der erste, besonders eifrige Höfling hier am Hof an. Und der König fragt, wer steht denn draußen? Ja, Haman. Das ist der fiese Typ, der jetzt oberster Chef ist, dieser Nachfahr des Königs Agag. Dieser Blender, dieser Manipulator, dieser Zeitgeist-Surfer, der dem König immer sagt, was er hören will und dem König vermittelt, dass er der Größte und der Schönste und der Beste ist und der auf dieser Welle zum Chef geworden ist von allen und befördert worden ist. Und der König sagt, ja, lass ihn reinkommen. Und dann sagt der König, Haman, was würdest du tun, wenn du einen über die Maßen ehren wollen würdest? Was würdest du da tun? Und Haman denkt sich, ja, wen kann der König ehren wollen als außer mir? Ja, er denkt, er sucht sich hier seine eigene Belohnung aus. Und dann sagt er, König, wir machen hier eine Parade. So mit Konfetti und mit Hallo-Rufen machen wir. Und dann ziehen wir den Mann, den du ehren willst, mit deinem Anzug an und stellen ihn in deinen Lieblings-Rolls-Royce. Dann schieben wir das Dach zurück und dann kann der langsam im Schritttempo durch die Stadt fahren und Hallo sagen und sich zuwinken lassen. Und wir machen natürlich Sondersendung für ihn, eins Spezial im Fernsehen und die ganzen von der Regierung finanzierten Zeitungen, ja, die sollen also gute Artikel über ihn schreiben, so ehren wir den. Und der König sagt zu ihm, genau so magst du es, mit dem Mordecai. Und du lässt dir das Mikrofon in die Hand drücken vorm Fernsehen und dann stellst du dich vor die Kamera und lobst den Mordecai über den grünen Klee. Und genauso in der Art, als in der Version von vor 2500 Jahren, passiert es tatsächlich. Na, unser Haman, der größte Feind des Mannes, der muss zu Fuß vor dem Pferd des Königs mit dem königlichen Diadem drauf, ja, hergehen, auf dem unser Mordecai sitzt. Und muss also ausrufen, dass der Mordecai der Schönste und der Größte und der Beste ist. Haman hat bereits einen Galgen aufgestellt in seinem Garten für den Mordecai. Und jetzt muss er diesen Mordecai loben und preisen. Also, Leute, das ist Gottes Humor. Und jetzt fallen dem Mordecai, während er also da im Rolls-Royce steht und den Leuten zuwinkt, ja, jetzt fallen ihm diese alten Weissagungen wieder ein. Für der Mose, Kapitel 24, Vers 7. Dass der König von Israel oder die Israeliter erhaben sein werden über Agag. Ja, und der König der Amalekiter in Form von Haman, der läuft jetzt vor Mordekai her und muss ihn lobpreisen, muss Gutes über ihn sagen, obwohl er das überhaupt nicht will. Ich finde es wunderbar, wenn deine Feinde gute Sachen über dich sagen müssen, Leute, die dich hassen, dich loben müssen. Ich finde es prima. Also, hör mal, lehn dich zurück und sag, Herr, ich bin bereit für sowas. Und ich danke dir, dass so etwas kommen wird. Schau, wenn eines Tages dann dein Vater, deine Mutter ist zeitlich gesegnet und das Buch aufgemacht wird, dann kann es gut sein, dass du plötzlich viel mehr erbst als diejenigen, die sich nie gekümmert haben. Denn irgendjemand schreibt deine Chronik. Irgendwann, schau, wacht der König nachts auf und lässt sich die Chronik vorlesen. Irgendwann denkt der Herr an dich, lässt sich die Chronik vorlesen und dann tut er dich belohnen. Dann lässt er dich, pass auf, dann lässt er dich, oder dann belohnt er dich durch die unwahrscheinlichsten Personen. Er zwingt Leute, die dich hassen und deinen Schaden wollen, dich zu segnen und dir Gutes zu tun. Also schreib nicht Leute ab, nur weil du bestimmte Leute nicht leiden kannst, weil die dich nicht leiden können. Leute, die dich in der Vergangenheit immer auflaufen haben lassen. Du, das können plötzlich von starker Hand gezwungen deine besten Freunde werden. Ja? Warum? Weil der Herr das anleiert, weil Gott das macht. Oh, ich finde es gut, ich finde es wunderbar. Kaum ist die Parade vorbei, geht Haman heim und heult sich aus, ja, am Busen seiner Frau und sagt, was ist nur passiert? Und seine Frau, die sagt dann, ja du, wenn du jetzt zu fallen begonnen hast vor Mordekai, du, dann ist da nichts mehr für dich zu machen. Du bist ausgeglitten, wie im Psalm 73, dich haut jetzt auf die Schnauze. Du wirst nicht mehr zu retten sein. Du hast nichts Gutes gesät. Jetzt kannst du auch nichts Gutes ernten, Haman. Und ich mache es jetzt kurz. Was ist mit Haman zum Schluss passiert? Der König hat mitbekommen, dass Haman Mordekai und nicht nur ihn, sondern seine ganze Volksgruppe ermorden wollte. Und dann ist Haman an den Galgen gewandert, den er für den Mordekai aufbewahrt hat. Der Kollege, der dir schaden will, sein eigenes schlechtes Reden wird ihm auf die Füße fallen und er wird gefeuert werden und du nicht. Oder wenn er doch gehen muss aus irgendwelchen Gründen, dann kriegst du einen Job, der besser ist als der, den du bekommen hast. Und es ist nicht alles. Gott sorgt dafür, dass der König jetzt auch noch das Hab und Gut dieses Haman, des bösen Menschen, dem Guten überträgt. Das schenkt er der Königin Esther. Und die Königin Esther, die schenkt es dem Mordekai. Und jetzt gehören die ganzen Güter, diese ganzen großen Ländereien, diese Farmen, diese Fabriken, all die Dinge, die gehören jetzt Mordekai. Und jetzt hat sich plötzlich eigenartigerweise das Wort Gottes eben doch erfüllt. Wer sät, der erntet. Also der erste Punkt war der, du säst und dann dauert es eine Zeit, bis die Ernte kommt. Es dauert, sag mal mit mir, es dauert. Bis zur rechten Zeit. Es dauert bis zur rechten Zeit. Und die rechte Zeit, wann die rechte Zeit ist, das beschließt nicht du, das beschließt er. Denn Mordekai hat jetzt nicht nur sich gerettet und die Königin Esther, sondern sein ganzes Volk. Und dafür ist er reich belohnt worden. Was uns zum nächsten Punkt bringt. Du erntest immer viel, viel mehr, als du gesät hast. Die Ernte ist immer viel, viel größer als die Saat. Ich sage es nochmal, die Ernte ist immer viel, viel größer als die Saat. Natürlich gilt auch, du tust eine böse Tat, dann kann es sein, dass du also mehr leiden musst, als du gedacht hast. Denn eine Sünde, eine böse Tat, die kostet dich immer mehr, als du eigentlich zu zahlen bereit warst. Ja, die führt dich weiter in die Irre, als du eigentlich bereit warst zu gehen. Plötzlich verlierst du die Kontrolle über dein Leben und stehst in Umständen drinnen, die du dir nicht rausgesucht hast, die du nicht erwartet hast und die du nicht ändern kannst. Wie dieser Haman. Er hat Böses gesät, er hat Unglück gesät, er hat Unglück geerntet. Und unser Mordekai, der hat geschluckt, der hat zu Gott aufgeblickt, der hat sich gesagt, hey, Gott führt Buch und es muss mir was Gutes passieren, einfach weil Gott so ist. Und es ist ihm was passiert, was Gutes. Er hat dem König das Leben gerettet und jetzt hat er riesige Ländereien bekommen, geschenkt bekommen. Jetzt plötzlich kann er sich zurücklehnen, kann anrufen bei seinem Finanzverwalter und kann sagen, na, wie viele Millionen habe ich heute verdient? Es ging bei dem damals. Also ich sage jetzt nicht, dass es bei dir genauso wird, aber ich will es auch nicht in Frage stellen, also in Abrede stellen. Es könnte passieren, ja, wenn der Herr das vorhat mit dir, solche Sachen. Und wenn du in der Lage bist, sowas zu verdauen, du, der Herr, der bringt dich so weit, wie du es aushältst. Ja, Amen. Gott belohnt dich zur rechten Zeit. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und deut einfach nur auf ihn. Und sag zu ihm, Gott belohnt dich zur rechten Zeit. Du hast so viel Gutes getan und nichts dafür bekommen. Die Zeit deiner Ernte ist da. Ich prophezei dir, du wirst jetzt ernten. Die Zeit deiner Ernte ist da. Wenn du in der Zwischenzeit richtig keine Lust mehr hattest, weil du dich ausgenutzt fühlst und übergangen fühlst, die Zeit deiner Ernte ist da. Die Zeit deiner Ernte ist jetzt da. Das Blatt wendet sich, preis dem Herrn, und es ist wunderbar. Und ihr Lieben, Timing ist da alles, weißt du? Gott wollte das ganze jüdische Volk segnen. Dieses Volk hatte einen guten Leiter, nämlich den Mordekai. Er hat erst den Mordekai gesegnet und dann das ganze Volk. Timing ist alles. Das ist vielleicht moderner ausgedrückt. Ja, Gott denkt nicht nur an dich, sondern an alle und er belohnt dich zur rechten Zeit. Ich hätte auch sagen können, oder die Botschaft auch nennen können, Timing ist alles. Jede Hausfrau weiß es. Butter, Mehl, Zucker. Dann fängst du an zu rühren, beziehungsweise du lässt rühren heutzutage vor deiner Maschine. Und dann stellst du das Ding in den Ofen. Eine gewisse Zeit. Wenn du es vor der Zeit raustust, was hast du dann? Pampe. Ja, also ich habe eine Frau und die hat es schon erlebt, ja. Seltenst natürlich. Aber sie hat mir gegenüber schon einen gewissen Unmut geäußert über bestimmte Backwerke, die sie hier also veranstaltet hat in unserem Ofen. Preis dem Herrn. Nun gut, aber das meiste schmeckt super, gut, wunderbar. Sie ist da unübertroffen, ja. Amen. Habt ihr eine Ahnung? Amen, nein, tatsächlich. Ist also der Fall. Ich müsste nirgendwo jemals in ein Restaurant gehen, weil meine Frau die alle übertrifft. Ja, und das ist jetzt nicht übertrieben. Da brauchst du gar nicht zu lachen darüber. Timing ist alles. Timing ist alles. Du brauchst als Zutat diese gute Tat und dann brauchst du als weitere Zutat Zeit. Und dann dreht sich die Welt und verändert sich und macht und tut und irgendwann, bing, kommt dann die Glocke und du weißt, oh ja, jetzt ist es soweit und dann musst du hingehen und musst diesen Kuchen raustun. Wenn du ihn nämlich zu lang drinnen stehen lässt, was passiert dann? Dann ist er verkokelt. Wir hatten neulich mal Rips. Aber ich muss jetzt nicht näher drauf eingehen. Spare Rips, super Sache. Waren ein bisschen, ich sag mal, kohlenstoffhaltig, aber immer noch gut. Aber immer noch gut. Ich muss jetzt schauen, dass ich weitermache hier. Na gut, sie hat sie neulich gemacht, die waren nicht so kohlenstoffhaltig, auch gut, aber ich habe sie direkt ein wenig vermisst, muss ich zugeben. Naja, nun gut, preis dem Herrn. Na gut, ihr seht es vielleicht hinter mir, wir sind heute in Louisiana, einem eher armen Staat in den Vereinigten Staaten. Wir sind hier im Sumpf gelandet, in einer Blockhütte im Sumpf. Und da sitzt jetzt also König David bzw. Mordecai mit seinem Banjo und spielt Blues. Und warte darauf, dass sich endlich das Blatt wendet. Aber das Blatt wendet sich heute, preis dem Herrn. Jetzt ist die Belohnung unterwegs. Die Belohnung ist unterwegs zu dir. Und ich glaube, dass meine Botschaft diesen Glauben, dass die Belohnung tatsächlich jetzt unterwegs ist zu dir, freisetzt. Bisher hast du immer auf deine Benachteiligung geschaut, aber jetzt schaust du mal auf die Verheißung der Ernte. Und jetzt fängst du an, Gott zu loben und zu preisen, wie Asaf. Asaf ist in den Tempel zurückgegangen und hat begonnen, wieder Lobpreis zu machen, hat Gott gepriesen, hat gesagt, Herr, wen habe ich auf der Welt als dich? Du bist der kostbarste Besitz. Die anderen können dicke Autos und fette Bankkonten haben. Na und, eines Tages lassen sie das alles zurück. Und ich habe dich jetzt und ich werde zu dir gehen und dann wird es erst richtig losgehen. Herr, ich freue mich an dir. Und dann kann es sein, dass er Psalm 37 gelesen hat. Na, habe deine Lust am Herrn und der Herr wird dir geben, was dein Herz begehrt. Kannst du ja auch lesen. Erst Psalm 73, dann Psalm 37. Kannst du dir gut merken. Lies es ruhig mal, ist richtig gut. Amen. Also jetzt plötzlich ist alles gut bei Mordecai und beim jüdischen Volk damals. Und bei der Königin Esther, dieser König, also dieser oberste Chef hier, der König von Persien seiner Zeit, mir kommt er irgendwie inkompetent vor. Da rettet ihm einer das Leben. Und er denkt nicht selber nach, was er da jetzt machen könnte. Er kann auch keine KI fragen, ja, sondern er frecht den Haman, einen Menschen, der seine eigenen Interessen verfolgt. Und sagt, das könnte man jemandem tun, den ich ehren will. Du, der hat dir das Leben gerettet. Denk mal selber nach, es war dein Leben. Aber ich meine, gut, die Inkompetenz dieses obersten Bosses hat mit der Inkompetenz des Generaldirektors hier irgendwie gut harmoniert. Und zum Schluss war es so, dass die Guten gewonnen haben. Zum Schluss gewinnen nämlich die Guten immer. Na, Jesus hat mal versucht, im Grab zu halten, hat einen Stein vors Grab gerollt, hat den Stein versiegelt. Und was ist passiert? Nach 3 Tagen kam er wieder raus und hat ihnen gesagt, das ist vollkommen sinnlos. Du kannst einen guten Mann und eine gute Frau nicht unten halten. Deswegen, sehr Gutes, im Kleinen wie im Großen. Es wird sich auszahlen, es zahlt sich aus. Jede Tat ist eine Saat und du wirst ernten nach dem, was du gesät hast. Und wenn du sagst, hey Pastor, ich habe schon viel, viel Schlechtes gemacht, viele üble Taten, du dann musst du diese schlechten Taten jetzt mit guten Taten eben ausreißen. Paulus sagt es mal, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite mit seinen eigenen Händen, damit er den Bedürftigen etwas mitzuteilen habe. Epheser Kapitel 4. Also, wenn du bisher ein Dieb warst und du möchtest verhindern, dass dir geklaut wird, dann fang an, was wegzugeben. Und auf diese Art und Weise verhinderst du das. Wenn du bisher gelogen hast, ja, du dann sag jetzt besonders die Wahrheit, auch wenn es dir Nachteile verschafft, sag die Wahrheit. Lüg nicht mehr wie früher, um des Vorteils willen. Es ist gar nicht so schwierig. Im 1. Mose Kapitel 40 begegnet uns Josef, ein junger Mann, so um die 30, der eine Weissagung hatte. Du wirst eines Tages herrschen, überfiel und es ist nichts passiert. Im Gegenteil, er ist als Sklave verkauft von seinen eigenen Brüdern. Katastrophal, wenn deine eigene Familie dich verkauft. Aber er hat sich daran erinnert, über mich ist geweissagt worden, ich werde regieren, ich werde etwas zu sagen haben, ich werde ein verantwortungsbewusster Leiter sein eines Tages. Das ist Gottes Wort, das ist Gottes Wille für mich. Und so hat er sich bewährt, wo er war. Und eines Tages denkt er, das Glück hat ihn heimgesucht. Mittlerweile sitzt er im Gefängnis aufgrund einer falschen Anklage, Vergewaltigungsanklage. Jetzt ist er auch noch im Sexualstrafregister aufgeführt, ohne dass er überhaupt eine solche Tat getan hat. Im Gegenteil, er hat sich dagegen verwehrt und trotzdem steht er jetzt in diesem Register drinnen. Furchtbar. Er schmeißt trotzdem nicht hin, sondern er macht das Beste aus der Situation. Und eines Tages kommen die höchsten Beamten, der oberste Mundschenk und der oberste Bäcker, in sein Gefängnis. Die lässt der Pharao verhaften und steckt sie eine Zeit lang in den Knast. Leute, die das Ohr des Pharao gehabt haben. Wahrscheinlich haben die auch was geplant oder einer von denen hat was geplant, ein Attentat oder so. Und jetzt unterhält sich der natürlich, Josef natürlich, mit diesen hohen Beamten, denn er möchte, dass sie eines Tages ein gutes Wort für ihn einlegen. Aber er muss was für sie tun, damit sie das machen. Aber was kann er machen? Er bedient sie, heißt es. Das ist bis jetzt alles. Und eines Tages träumen sie, alle beide, der Mundschenk und der Bäcker. Und sie wissen nicht, was sie mit diesen Träumen machen sollen. Und Josef legt die Träume aus. Nach 3 Tagen wirst du wieder eingesetzt werden in dein Amt. Und du nach 3 Tagen wirst du sterben. Kannst dich jetzt vorbereiten. Gott gibt dir die Gnade zu wissen, wann du stirbst. Tu Buße, stell dich gut mit Gott. Und dann bist du gerettet immerhin. Auf dem letzten Meter. Und du, Mundschenk, wenn du vor den Pharao kommst, du, ich bin hier unschuldig, leg ein gutes Wort für mich ein, ich bin ein geraubter Hebräer, ich habe hier nichts zu suchen eigentlich, denk an mich. Und der Mann wird befreit, der Mann wird wieder eingesetzt, kommt direkt wieder vor den Pharao, wieder in die höchsten Kreise hinauf und er vergisst Josef. Typische Mordecai-Situation, typische David-Situation. Du tust Gutes und erntest Schlechtes oder gar nichts. Und es geht jetzt 2 Jahre so. Bei Mordecai waren es 4 Jahre, hier geht es jetzt 2 Jahre so. Nach 2 Jahren träumt der Pharao zur rechten Zeit, zu Gottes Zeit, träumt der Pharao. Und er weiß nicht, wie dieser Traum auszulegen ist. Und da erinnert sich endlich der Mundschenk, der das Ohr des Pharao hat, an den Josef im Gefängnis. Und da macht seine Gabe, die Gabe des Josef, ihm Raum. Und der Mundschenk lässt den Josef holen. Josef zieht sich neue Klamotten an. Josef rasiert sich, duscht sich, wäscht sich, lässt sich die Haare schneiden. Du kannst nur einmal einen guten ersten Eindruck machen. Hast du das gehört? Wenn du zum Jobinterview gehst, Arbeitsstelle, dich bewirbst, dann schau nicht aus, ja? Wie ein Penner aus dem Bauernhofsviertel, der schon um 7:30 einen Sitzen hat in der Früh. Sondern komm ordentlich. Und Josef macht dazu einen guten äußeren Eindruck und dann legt er auch noch einen guten Plan vor. Und der König ist so begeistert, dass er den auf der Stelle anheuert und zum Boss macht, zum obersten Chef. Jetzt ist Josef der Chef von diesem Mundschenk, den ihn befördert hat. Jetzt zahlt sich auch für den Mundschenk aus, dass er für Josef ein gutes Wort eingelegt hat und so. So ebnet der eine dem anderen den Weg. Finde ich bemerkenswert. Und Josef, der ist jetzt genau zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle und verhindert eine Hungersnot. Er macht politisch das Richtige in 7 fetten Jahren, nämlich er spart und legt das Geld an. Und in den 7 Hungerjahren, die 7 Jahre Rezession und Depression, da kommen sie alle zu ihm, weil es bei ihm noch was gibt und nirgendwo sonst mehr. Sehr weise. Ich komme jetzt zum Abschluss. Gott hat dich nicht vergessen. Er verlässt dich nicht, er versäumt dich nicht. Zur rechten Zeit, zu Gottes Zeit, wird er dich ernten lassen. Und du kannst nachhelfen dadurch, dass du Gott lobst und preist und glaubst, dass du belohnt wirst. Ich denke irgendwo, der ein oder andere, der lähmt seinen Engel. Der Engel hat die Belohnung die ganze Zeit schon da und will sie geben. Aber dein Kleinglaube und dein Gemecker und so über deine Situation, das verhindert das. Mach's heute mal anders. Denk an den Herrn und denk daran, dass er auch Buch führt. Denk an ihn und preis ihn und dank ihm für die gute Ernte, die zu dir unterwegs ist. Amen. Ich schließe mit einem Wort von Jesus, und zwar aus der Offenbarung. Ein sehr wichtiges Wort, es kommt ganz zum Schluss der Offenbarung. Siehe, sagt Jesus da, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Jesus kommt, sein Lohn mit ihm, und er wird jedem vergelten, wie sein Werk ist. Was mir zeigt, dass du nicht für alles hier unten auf der Erde bereits belohnt wirst. Wenn Jesus seinen Lohn mit sich bringen wird, dann ist da noch mehr, als was du bis jetzt erlebst. So gut wie es jetzt geht, bei manchen von uns bereits. Manche haben ja schon geerntet. Manche leben ja das beste Leben. Ja? Halleluja, freut mich für dich, das ist wunderbar. Aber das ist noch gar nichts im Gegensatz zu dem, was der Herr noch für dich hat. Vielleicht bist du materiell jetzt saturiert, brauchst nicht mehr. Dann hat er jetzt geistlichen Segen für dich. Oh Mann, allerletztes Wort, ist es okay? Noch ein Wort von Jesus, Matthäus Kapitel 10, Vers 42. Wenn jemand einem dieser Geringsten nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, in eines Jüngers Namen wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht verlieren. Die kleinsten guten Taten, Vorfahrt gewähren, Türen aufhalten, diese Dinge sieht der Herr und er lässt sie nicht unbelohnt. Dreh dich nochmal zu deinem Nachbarn und sag, du bleibst nicht unbelohnt. Oh, Halleluja. Amen, preis dem Herrn. Und wenn du sagst, Pastor, ich habe viel zu viel Schlechtes gesät, ich weiß nicht, wie ich mich retten soll. Du, es gibt einen Retter, der dich von deiner schlechten Ernte erlöst. Und das ist Jesus. Lade ihn deswegen jetzt in dein Leben ein. Bet mit mir. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz, mach mich neu. Und jetzt fang an, Gutes zu tun, damit du Gutes erntest. In Jesu Namen. Amen. Gottes Segen.